Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Sonntag, der 10. November 2024. Willkommen zur 308. Folge der Mikroökonomen. Hallo Janis, ich grüße dich.
Hallo Marco.
Wir haben wirklich überlegt, ob wir uns mit den Themen, mit denen wir uns befassen. Aber wir haben gedacht, es macht vielleicht doch Sinn, einen Blick auf die Wahl in den USA zu werfen, zumal ich einen Punkt gefunden habe, der sehr entscheidend für die wirtschaftliche Entwicklung sein könnte, wenn er denn umgesetzt wird, der aber in der öffentlichen Debatte quasi fast gar nicht präsent ist, zumindest nicht in dem, was ich in Deutschland gesehen habe und in den USA eher selten so unter diesem wirtschaftlichen Gesichtspunkt. So, und dann haben wir noch ein paar Worte im Anschluss zum Ampel aus, nur ein paar grundsätzliche Sachen. So, das war dann doch heute mal die Themen beackern, über die wir sonst normalerweise nicht sprechen würden.
Ja, und aus einem Wir sprechen nicht über Block ist jetzt eine ganze Folge geworden.
Genau. Wir haben aber trotzdem etwas gefunden, über das wir nicht sprechen. Das folgt gleich. Vorab, wie immer, die allgemeinen Hinweise. In unserem Premium-Feed für die Mikroökonomen haben wir gerade ein Gespräch mit Tom Krebs, der sich damit befasst, dass die Ökonomen in der letzten Zeit nicht so eine gute Arbeit geleistet haben, gerade in Sachen Energiekrise, und dass ein großes Teil der wirtschaftlichen Probleme Deutschlands aktuell ausmacht, was wiederum sehr gut zum Ampel auspasst oder aus meiner Sicht zumindest ein wesentlicher Teil des Ganzen ist, wo sich dann aber auch wiederum die ideologischen Brennscheiben zeigen. Und ich glaube, im Gespräch mit Tom Krebs haben wir das dann aus der ökonomischen Sicht dann auch ganz gut aufbereitet. So, dann haben wir im Premium-Feed der Foreign Times ein Gespräch mit Hanna Notte zu Russland in Middle East. Und wir haben bei den Mikro-News tatsächlich ein Newsletter veröffentlicht nach den Wahlen in den USA, einen Schnellschuss, weil mir das irgendwie alles so negativ erschien, dass ich zumindest mal aufzeigen wollte, wo es in Sachen Donald Trump so ein paar positive Aspekte gibt oder wo man etwas positiv drehen kann oder wo man sich zumindest mal ein, wie die dpa immer schreibt, ein Silberstreif am Horizont suchen kann, auf dem man aufbauen und ansetzen kann. Also ich halte wesentlich weniger für gesetzt, als das vielleicht in der öffentlichen Debatte der Fall ist, und vor allen Dingen bin ich der festen Überzeugung, dass man die Dinge nicht vorwegnehmen sollte, weil sonst erfüllen sie sich. Das heißt, wir haben auch diese zwei Newsletter, mikronews.de, für die Mikroökonomen, auslandsbericht.de, für die Foreign Times, und das alles ist möglich durch euch, das heißt durch die Hörerinnen, durch die Spenderinnen, durch die Premium-Abos, durch die Daueraufträge. Also dafür vielen Dank, wie immer an dieser Stelle. Falls ihr da noch ein paar Anmerkungen habt, E-Mail-Adresse mh@mikroökonomen.de. Ich verteile das gegebenenfalls um oder beantworte es. Und ihr findet uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen mit OE. Und wir sprechen heute nicht über ein Thema, das wir dann doch noch gefunden haben, das besprechenswert wäre. Dazu vielleicht, wir haben auf Reddit eine sehr schöne meme-basierte Nachfrage bekommen. Könnt ihr mal reingucken, worüber wir diese Woche denn nicht sprechen. Und dank Frank-Walter Steinmeier haben wir dann doch noch etwas, über das wir nicht sprechen. Hat sich nicht lumpen lassen. Eigentlich war es eine Rede von Marco Martin im Schloss Bellevue vor Steinmeier. Und in einem anschließenden Interview haben wir dann noch sehr viel darüber erfahren. Marco Martin hatte es gewagt, Frank-Walter bezüglich seiner Russlandpolitik die Meinung zu geigen. Das dann auch noch im Schloss Bellevue, was Steinmeier schon mal per se als Beleidigung empfand, da in seinem Schloss. Und ja, hat er alles schwer ertragen können. Wenn man sich so die Videos anguckt, da hat er schon während der Rede ganz fest auf seinem Unterkiefer gekaut. Das muss wohl tief gesessen haben. Nach der Veranstaltung soll er dann auf den Autor losgegangen haben, ihm vorgeworfen haben, dass der ihn diffamiere, das Schloss entweihe. Und ja, was soll ich sagen? Also nichts von dem, was Marco Martin da gesagt hat, ist jetzt irgendwie neu, aber er hat schlichtweg recht. Und das Interview, das er da bei T-Online gegeben hat, das empfehle ich wirklich sehr. Lest euch das mal durch, ist dann in den Shownotes zu finden. Ja, damit wären wir bei unserem ersten Thema. Wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Ich bin mal der Frage nachgegangen, warum Donald Trump jetzt wieder gewählt wurde. Weil im Grunde ist das vielleicht ja auch etwas, wo man aus deutscher Perspektive heraus lernen kann. Wobei ich mit dem, was ich dazu bisher gehört hatte, jetzt auch nicht so mega zufrieden war. Also immer alles nur auf Inflation einzudämmen, ist vielleicht auch nicht so ganz richtig, aber es ist zumindest wahr, Inflation ist ein großer Block des Ganzen. Ich finde es vielleicht mal vorab auch immer erstaunlich, dass wir hinterher immer so ganz genau wissen, warum eigentlich Kamala Harris jetzt gescheitert ist, wo man sich dann so fragt, warum konnte man das dann 2 Tage vorher nicht wissen, ne? Also das ist auch so eine ganz interessante Sache, die wir da so immer erleben, vor einer Wahl und dann nach einer Wahl. Und Wirtschaft ist nach den Umfragen und den Exit-Polls und so weiter halt das bestimmende Thema für die Wählerinnen und Wähler gewesen. Und ein zweites verbandeltes Thema ist dann die Einwanderung. Und das mit der Wirtschaft ist wirklich interessant, weil wir ja selber jetzt vor so einem Wahlkampf stehen, wie wir dann ein paar Stunden später erfahren haben. Also erst wurde Donald Trump Präsident, dann hat sich die Ampel aufgelöst und jetzt ist natürlich die große Frage, oh, wenn die da in den USA, obwohl es ja so gebrummt hat, schon wirtschaftlich Sorgen bei den Menschen haben, die dann dazu führen, dass man einen Trump wählt, was bedeutet das für Deutschland? Also im Generellen, ich habe es ja gerade eben schon so genannt, die Wirtschaft in den USA brummt. Es gibt ausreichend Jobs, die Reallöhne sind gestiegen, Gewerkschaften wurden gestärkt. Es fließt so viel Geld in erneuerbare Energien und die Transformation, dass selbst die Ölindustrie das unbedingt am Laufen halten möchte, weil sie dran verdient. Also bezieht sich auf den Inflation Reduction Act, den sie behalten möchte. Es gibt sogar Ölbosse, die jetzt rauskommen und sagen, Mensch, der Donald, der soll da nicht zu viel abbauen in Sachen Klimaregulation, sonst gehen die Leute auf die Straße. Das will man ja auch nicht. Man muss die ja ruhig halten. Also ein bisschen das Gefühl ist ja alles dann irgendwie doch, also es wird sich gar nicht so viel ändern, zumindest von den Reaktionen her. Das Erstaunliche ist, wenn das alles so gut läuft, wieso hassen die Leute dann Joe Biden und Kamala Harris? Ne? Kamala Harris ja insbesondere deswegen auch, weil sie ja Bidens Vizepräsidentin war und sich im Wahlkampf, glaube ich, jetzt nicht so stark von ihm abgesetzt hat. Also sie hat sich schon an ihn gebunden, mit ihm verbunden, also dann auch mit seiner Politik. Und das Hauptthema von Harris war nicht die Wirtschaft. Also ein paar Hilfen hier, ein paar Goodies da. Ja, ja, man sieht das und da wird man dann einschreiten. Aber im Grunde hat sie nicht dran gerüttelt, dass es doch gut läuft. Und stattdessen dann viel Werbung mit guten Vibes gemacht, die dann jetzt mit ihr durch die Republik rauschen. Und vielleicht ist man da an der Stelle in so eine selbstgebaute Falle getappt. Denn die Aufbruchstimmung, die es kurz nach Bidens Rückzug gab, die war halt vor allem erstmal Demokraten induziert, ob da so eine Last von den Leuten gefallen ist, man sich dann überhaupt zum Wahlkampf bewegen konnte. Aber das reicht halt dann vielleicht nicht, um dann auch Menschen zu überzeugen, die auf der anderen Seite stehen oder die, naja, gerade ein paar Sorgen haben. Und irgendwo hat Harris da irgendwas verpasst. Ich selbst war ja dieses Jahr im September in den USA und ich fahre immer nach Kalifornien. Demokratische Hochburg. Also da würde ich jetzt nicht sagen, stoße ich auf allzu viele republikanische Freunde. Und das war ja jetzt ein Monat vor der Wahl, wo ich da war. Das Faszinierende für mich war, die Leute hatten keinen Bock auf die Wahl. Die wollten weder über die Wahl reden, noch wollten sie irgendwas dazu sagen, noch wissen, noch sich irgendwie damit auseinandersetzen. Und das war so ein Inneres, dass man halt Trump erwartet.
Genau das Gleiche kann ich bestätigen. Ich war vor einem Jahr ja da an der Ostküste. Genau das Gleiche dort. Also das scheint universell dort zu sein.
Ja gut, es gibt ja noch ein Flyover-Country, da wollen wir jetzt nicht drüber richten. Die sind aber Trump eher mehr zugeneigt. Aber es fehlte völlig die Begeisterung für Kamala. Also das, was ich so in den deutschen Medien wahrgenommen habe und teilweise auch in den großen US-Medien, das habe ich vor Ort nicht wiedergefunden in den Gesprächen. Absolut nicht. Was da dominiert hat, das war Inflation. Ja, Wirtschaft jetzt auch nicht mehr. Also auch Inflation und irgendwie ein großes, ich kümmere mich jetzt mal lieber um mich selbst und wappne mich für das, was da kommt. Also wirklich eher so ein, ich will es nicht wissen. Das war kein gutes Zeichen, sagen wir es mal so. Eins meiner Leib- und Magenmedien für die USA ist ja PAC News, wie ich es immer mal wieder erwähne. In Sachen Politik kannst du das im Grunde nicht lesen, weil das viel zu detailliert ist, vor allen Dingen, wenn man nicht in den USA lebt und sich nur so immer am Rande damit beschäftigt. Aber auch da kommen die auf eine ähnliche Beobachtung und da haben wir dann vielleicht die ergänzende Wahrnehmung für Flyover. Georgia, North Carolina, Michigan, Ohio, Pennsylvania, die haben da mit den Leuten gesprochen. Das Einzige, was die interessierte, war halt die Wirtschaft. Wie kann ich meine nächste Miete bezahlen? Warum sind die Preise so teuer? Ja, das hat die Leute umgetrieben. Tatsächlich nicht die Frage, wer wird Präsident, sondern wem traue ich eher zu, dieses Problem für mich zu lösen. Ja, und da ist dann vielleicht die Frage, wenn wir einerseits gute Daten für die Wirtschaft haben, aber so eine negative Wahrnehmung der Wirtschaft, wie kommt das? Ne? Und die FT hatte im Vorfeld, also die Financial Times, dazu einen sehr passenden Artikel, der auch so ziemlich genau auf dem aufsetzen konnte, was ich mir auch innerlich immer so dachte, wenn ich an der Kasse stand und bezahlen musste. Also die haben einfach mal einen Reporter in eine Shopping Mall gepackt und da einen Tag rumeiern lassen. Und da findet sich dann so diese Psychologie des Menschen sehr gut wieder. Ne? Also wer einen Job hat und ein höheres Gehalt als im letzten Jahr, der hat das freilich erstmal so durch seine eigenen Skills erlangt. Ne? Also da hat der Staat überhaupt nichts mit zu tun. Währenddessen, wir haben das auch schon, glaube ich, 2-3 Mal hier im Podcast erzählt, währenddessen ist Inflation eigentlich immer in Verantwortung des Staates und Inflation nimmt neben Steuern Geld weg. Ganz explizit. Selbst wenn du dann am Ende des Monats mehr Geld hast, also wenn du mehr Geld hast als das, was du ausgibst, ist es halt bei der Inflation dann doch stärker, dass man sagt, da ist jemand, der was nicht richtig macht. Und ich glaube, wenn man das auf Deutschland umlegen würde, ist so die FDP die radikalste Vertreterin dieses menschlichen Grundseins, weil die sagt, ihr seid alle so fähig, dass wir den Staat totsparen können. Das Einzige, was ihr fähigen Typen braucht, sind niedrige Steuern. Dann wird alles gut. Also, dass der Staat möglichst wenig wegnimmt. Inflation hat aber auch noch einen anderen Effekt auf uns Konsumenten und ihr erinnert euch vielleicht, dass früher mal eine Eiskugel beim Italiener 1 Euro gekostet hat. Vorher davor nochmal eine Mark, ne? Für die ganz Alten unter uns. Mittlerweile kostet so eine Kugel Eis in Deutschlands Großstädten, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, so um die 2 Euro, ne? Je kleiner die Stadt, desto weniger kostet. Haha. München ist am teuersten. Und als ich mir in den USA, also man kriegt da ja nicht wirklich eine Kugel, da kriegst du so einen kleinen Cup und der kleinste Cup, da war ich bei $10. Für ein Eis schon eine harte Nummer, ne? Dann ein Bier, $9 bis $12. Kaufst dir quasi ein Essen, das kostet irgendwie, ja, $15, $20, je nachdem. Geht natürlich auch immer höher, aber ne, so. Und dann kommt das Bier dazu und dann bist du nochmal 10 oben drauf und dann sprichst du immer noch nicht über Steuern und den Tipp. Ja, das wird ja alles nochmal ein Drittel teurer dann. Das sind schon Preise, die eben nicht als reine Prozentzahl wirken, sondern wenn du dann für das Eis auf einmal $10 zahlst, ist das auch eine psychologische Zahl, die da vor dir steht. Ja, wenn du vorher 7 gezahlt hast und vielleicht auch bei 8 und 9 war es dir alles noch nicht so, ne, aber 10, da stehen dann halt 2 Zahlen und nicht mehr nur eine. Da wirkten auch so ein paar Dinge, glaube ich, zusammen, die sehr negativen Grundeindruck auch hinterlassen. Und selbst wenn du dann die Preise kennst, so wie ich, ne, also jedes Mal, wenn ich dann da bin, einmal im Jahr, zucke ich so innerlich zusammen und frage mich, was das jetzt wieder soll. Vor allen Dingen frage ich mich dann jedes Mal, wo soll denn das enden? Das geht ja immer so weiter. Ich glaube, auch so eine ganz lustige Szene, die ich da hatte, war, ich habe mir so eine Sonnencreme gekauft, die habe ich letztes Jahr entdeckt. Super Sonnencreme, wirklich eine der besten, die ich in meinem Leben hatte, ist halt schweineteuer. Da steht dann halt irgendwie drauf $32 oder $32,90 oder sowas. Dann kommen ja noch Steuern oben drauf. Und da zuckt dann so die Verkäuferin vor mir zusammen, guckt da drauf, guckt so zur Seite, überlegt, guckt dann wieder drauf und geht erstmal zum Kollegen von ihr und fragt, ob das wirklich sein kann, dass die Sonnencreme $35 kostet. Ist dann halt so, der musste die echt schlucken und die arbeitet in dem Laden, der den Scheiß verkauft. Also wo man so ein bisschen sieht, das hinterlässt richtig Spuren in den Köpfen. Auch überall, wo ich hingegangen bin, überall diese Gespräche, Inflation. Na, jetzt muss ich mit meinem Essen, wenn ich mir mal so ein Lachs nehme und ein Getränk dazu, da bin ich bei $90 am Abend. Ja, vielleicht noch eine Vorspeise dazu. Einfach das bestimmende Ding. Es geht eben nicht nur um die reine Prozentzahl an der Stelle, glaube ich, sondern auch wirklich um die nominalen Zahlen, die dann so eine gewisse Ungläubigkeit auslösen. Nahrungsmittel oder Genuss im Restaurant ist halt das eine, ne? Was aber in den USA auch wesentlich gestiegen ist, sind die Hauspreise und die Mieten. So bei, da kommen so 2 Sachen zusammen. Steigende Zinsen einerseits und die Inflation andererseits. Wie ihr wisst, Hausbesitz ist in den USA eigentlich recht verbreitet, aber natürlich in den Schichten mit mehr Geld ist es mehr verbreitet als in den anderen Schichten. Ich will es jetzt nicht als Reiche deklarieren, das ist vielleicht der falsche Begriff, aber gerade die Mittelschicht in den USA tut sich gerade immer schwerer, damit ein Haus zu kaufen. So, wenn du dann aber auch nicht schaffst, ein Haus zu kaufen, dann musst du halt irgendwas mieten. Und Mitte 2020 war so eine Art Tief bei den Mieten, im Schnitt rund $1,300. Das stabilisierte sich nun vor kurzem so im Bereich 1650, ne, pendelt immer so ein bisschen hoch und runter, also bei Range von $50. Und das sind einfach mal 21% mehr. Ich habe es ein bisschen geglättet, wenn du da so Vor-Pandemie-Vergleich machst, hast du halt 23% auf Anstieg. Schlägt rein. Und dann wird's spannend. Hypothekenpreise sind im Vorpandemievergleich um 90% nach oben gegangen. Aufgrund der Zinsentwicklung. Das führt dann halt dazu, dass die Leute sagen, ich habe mir das gerade mal so zusammengespart. Jetzt gehen da die Kosten für einen Hauskauf nach oben. Das kann ich nicht leisten. Und dann gehen natürlich aber auch die Mieten nach oben. Und die hochgehenden Mieten fressen dann wiederum mal an den Rücklagen, ne? Es gibt, wenn man das so insgesamt betrachtet, halt diese Durchschnittszahlen, dann ist es aber so, im Sunbelt siehst du dann eher sinkende Mietpreise, da gibt's so ein Überangebot. Sonst ist der Markt eher eng geblieben, also da hast du dann eher wieder höhere Mieten. Und dann kannst du halt sehen, dass so kurz vor der Wahl am Arbeitsmarkt, in der Arbeitslosenstatistik auch irgendwie die jungen Menschen erstmal besonders betroffen waren. Also wir wissen ja, dass es so war oder dass es so ist, dass der Arbeitsmarkt in den USA gerade so ein bisschen zugeht. Das Arbeitsangebot war ja knapp und weitet sich jetzt aus. Es werden Stellen abgebaut, es kommen neue Leute rein und dadurch ist mehr Arbeitskräfteangebot da. Dadurch verschlechtert sich natürlich automatisch in den USA auch immer sehr schnell die Durchsetzungskraft der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dann wird scheinbar als erstes dort nicht eingestellt und oder entlassen, wo man junge Leute hat, weil man wahrscheinlich sagt, die sind noch am ehesten flexibel und am unerfahrensten und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Jedenfalls ist das die Gruppe, die als erstes einen merklicheren Anstieg bei der Arbeitslosigkeit gespürt hat. Ja, bei den anderen Altersgruppen ist das noch stabiler. Das bedeutet, Preise sind ein enorm wichtiges Thema in Kombination mit, mein Job ist auch nicht mehr so sicher oder ich finde gerade keinen. Und dann hast du halt noch die Nahrungsmittelinflation obendrauf. Damit verändert sich ja völlig deine Erwartungshaltung für die Zukunft, ne? Also einerseits natürlich die Erwartungshaltung an den eigenen Erfolg, aber auch an die eigene Fähigkeit, sich noch etwas leisten zu können, wie halt diesen US-Standard eines Hauses. Also da bist du sofort in Abstiegsdiskussionen und Fähigkeitsdiskussionen drin. Wir wissen auch, dass noch zusätzlich, dass die jüngere Generation in den USA wesentlich weniger Geld in der Tasche hat als ihre Eltern im gleichen Alter. Ja, also du hast mehrere Sachen, wo du siehst, da können sich junge Menschen bedroht fühlen und eine miese Annahme für die Zukunft haben. Und das erklärt dann, warum Wirtschaft so wichtig war, gerade für diese Gruppe der jungen Menschen. Und natürlich gleiches dann nochmal für die Haushalte, die in diesem Grenzbereich zum Hauskauf sind, ne? Also die dann sagen, eigentlich bin ich kurz davor, das mir leisten zu können, aber zack, kommt die Inflation und dann kannst du es dir nicht mehr leisten. Das ist eine richtige Scheißerfahrung. Ja? Ich glaube, da können wir alle ziemlich dran anknüpfen. So, jetzt ist natürlich die Frage, was können wir denn lernen? Also aus dieser Situation, wenn das die Leute dazu treibt, dass sie denjenigen wählen, dem sie zutrauen, das am ehesten aufzulösen, das Thema, und derjenige gleichzeitig wiederum der radikalste ist. Also ich finde, Trump hat jetzt kein kohärentes Programm für die Wirtschaft gehabt. Er hat nicht wirklich Antworten geliefert, aber die Leute haben halt geglaubt, dass er eine Antwort hat. Ich glaube, so das Erste, was wir da sehen, ist, die Ampel hat gut daran getan, dass sie versuchte, diese energiepreisbedingte Inflation bei den Bürgerinnen und Bürgern zu dämpfen, weil das hat sie ja immer noch hingekriegt. Und auch wenn sie da am Ende zu kurz gesprungen ist, also spätestens als es um die Unternehmen ging, ja, Thema Netzentgelte zum Beispiel, und auch bei anderen Sachen, wo man dann auf einmal sparen wollte, zeigt sich doch, dass man da vielleicht auch Schlimmeres verhindert hat, also eine weitere Radikalisierung. Ich finde auch, man sieht an den Umfragen der FDP, wenn man sie unter diesem Gusto interpretieren würde, sieht man ja im Grunde, dass die Bürgerinnen und Bürger der FDP diese Wirtschaftsfähigkeit eben nicht zutrauen, ja? Also sondern annehmen, mit denen ergeht es mir dann künftig noch schlechter. Also das ist nicht nur die generelle Unfähigkeit, die sie da zum Kompromiss gezeigt haben. Und dann kommt natürlich ein anderes Feld hinzu in Deutschland, das ähnlich dem in den USA ist. Die Preise in den Städten steigen immer weiter, was Wohnraum betrifft. Also das ist weiterhin gerade in den Städten ein größeres Problem und das lässt sich nicht einfach so auflösen. Also dieses Kuddelmuddel da aus Bund und Ländern und Städten, das macht es natürlich nicht besser, aber da müsste man halt mal was tun. Also da müssen Sozialwohnungen gebaut werden, da muss man generell den Bau wieder anschieben, da braucht es halt einfach eine Entspannung. Und bisher, allen Versprechungen zum Trotze, hat sich nicht viel getan. Und in der Krise hat die Politik auch nicht das Geld gegeben, dem entgegenzuwirken. Was wir aber auch gesehen haben ist, und deswegen bin ich da nicht wirklich einer Meinung mit beispielsweise Isabella Weber, wir haben gesehen, dass gerade bei Wohnungen Preiskontrollen, wenn sie eingeführt werden, der Sache nicht beitragen. Da habe ich nicht gesehen, dass das dem Markt hilft. Das führt zu einer Bauzurückhaltung. Es führt aber auch dazu, dass Wohnungen immer weniger vermietet werden. Und wenn du deine Wohnung haben willst, musst du die auf einmal kaufen. Also das kann ja auch nicht die Lösung sein. Wenn ich mir die Miete kaum noch leisten kann, kann ich mir den Wohnungskauf erst recht nicht leisten. Also da habe ich noch viele Fragezeichen und da würde ich mir viel mehr Diskussionen drüber wünschen, wie man das in den Griff kriegt und welche Maßnahmen auch wirklich ungeeignet waren in der Vergangenheit. Dann natürlich sinkende Zinsen wären nett, ja. Also die EZB wäre eigentlich jetzt gut beraten, die Zinsen zu senken. Im Grunde ist man ja auch dabei. Es wird sich aber da, glaube ich, sehr viel daran entscheiden, was Donald Trump tut. Ich würde nicht behaupten wollen, dass da schon das letzte Wort gesprochen ist. Das ist so eine der offenen Fragen, weil wenn die in den USA Inflation erzeugen, aus welchem Grund auch immer, also wirklich völlig egal, wie es zustande kommt, ja, ob durch Migration, durch irgendwelche höhere Aufnahme von Staatsanleihen, völlig egal, dann wird die Fed die Zinsen erhöhen. So, und dann haben wir eine immer weiter auseinanderklaffende Zinsdifferenz zu den USA und ich glaube, dann wird die EZB ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr sagen können, wir senken jetzt hier in Europa weiter die Zinsen. Das ist ein Problem. Und ich glaube, für uns ist halt vor allen Dingen die Frage, wie wir in Sachen Transformation und Sanierung Deutschlands weitermachen. Ich glaube, das ist der größte Hebel für unsere Wirtschaft und das ist unser größtes Problem. Transformation meint natürlich ins Grüne rein. Vielleicht sollten wir es auch nicht mehr grün nennen, sondern anders, aber das ist es halt, worum es geht. Der Weg, der ist im Grunde klar und für uns ist die Frage, ob wir das jetzt nicht eher schneller als langsamer bewältigen sollten. Und für mich geht es dabei vor allen Dingen um Vertrauensgrundlagen. Ja, also wir müssen nicht ständig unsere Meinung ändern, wie etwas zu tun ist. Wir müssen eine klare Linie entwickeln und die dann durchziehen. Auch mal über eine andere Bundesregierung hinweg. Das andere ist die Sozialsysteme. Also wir können nicht ständig diskutieren, dass wir die abschaffen oder dass wir den Rentnern 10% kürzen oder dass wir das Bürgergeld totsparen, dass die Leute am Ende nichts mehr haben. Das bringt alles Unruhe in diese Gesellschaft rein. Es enthebt sie von Verlässlichkeit und ich weiß nicht, worauf man dann aufbauen möchte. Weil wir sehen, dass gerade diese Menschen sich dann von der Politik abwenden oder noch viel schlimmer einer ganz anderen Politik zuwenden. Und dann, wir hatten das ja schon, wenn wir in jedem Fall, auch wenn wir die Schuldenbremse reformieren, wir können ja nicht alles machen. Ja? Brauchen wir wirklich eine Intel-Fabrik? Brauchen wir das? Das ist die Frage. Oder können wir mit dem Geld nicht viel mehr an anderer Stelle für viele kleine Firmen erreichen, die dann viel mehr Arbeitsplätze schaffen oder erhalten? Wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir es dann verbieten oder macht es nicht mehr Sinn, Anreize dahin zu setzen, dass die Leute einfach umstellen? Also Entideologisierung von Themen. Müssen wir Verbrenner verbieten oder sollte man nicht einfach sagen, wir fördern jetzt ordentlich Elektroauto-Infrastruktur und vielleicht auch sogar Elektroautos und dann kommt das von ganz alleine. Ab einem gewissen Punkt ist das ein Selbstläufer und wir müssen an diesen Punkt kommen. Wo sind Hindernisse bei der Digitalisierung? Welche Zentralisierung muss man dafür vielleicht auch mal hinnehmen? Datenzentralisierung, ganz heißes Thema in Deutschland, verhindert aber auch unglaublich viel. Mal ein ganz dummes Beispiel, wieso kann ich mich bis heute bei manchen Kommunen online an- und abmelden und anderen kann ich das nicht? Könnte ich in Köln nicht? Warum? Ist eine Riesenstadt. Was denkst du, was die an Arbeitsaufwand sparen würden, wenn ich das könnte? Aber es gibt eine Digitalinfrastruktur dafür, dass ich Termine da machen kann, um da hinzurennen. Ja, immerhin. Aber wenn ich anrufe, kriege ich trotzdem schneller einen Termin. Alles irgendwie irre aus meiner Sicht. So, und dann klar, ne? Die ewige Frage, welche Infrastrukturmaßnahmen brauchen wir? Und da rede ich jetzt nicht nur von der Bahn und von irgendwelchen Bröselbrücken oder sowas, worüber wir immer reden, sondern vielleicht auch mal die Frage, also wir wissen, dass wir für die grünen Energien, die wir ja definitiv nutzen werden, selbst dann, wenn wir Windräder, wie die Union das jetzt sagt, nur als Übergangstechnologie zur Kernfusion nutzen werden, müssen wir ja unser Stromnetz ausbauen. In jedem Fall. Wenn wir das tun, sollten wir da nicht gleich mitdenken, dass wir als Deutschland, als großer Industriestandort, den wir ja auch erhalten wollen, vielleicht auch ob wir nicht unsere Stromversorgung und unser Stromnetz
schon so bauen sollten, dass man hier das ein oder andere Rechenzentrum für künstliche Intelligenz hinstellen kann. Oder bauen wir das dann wieder nach, weil wir das vergessen haben und streiten uns dann ewig, wie man das macht. Ja, also ich will gar nicht so sehr in die einzelnen Maßnahmen reingehen, sondern ich würde vielleicht eher dazu appellieren, die Situation mal zu nutzen, sich diese Fragen zu stellen. Weil auch eine CDU muss die am Ende beantworten, ob sie die will oder nicht. Das sind die Fragen, die wir hier brauchen. Also ich lasse es deswegen gerne mal offen und vielleicht noch eine Sache. Also ich glaube schon, dass wir überlegen müssen. Ich habe immer das Gefühl, wenn wir über die Schuldenbremse reden, reden wir immer darüber, abschaffen oder nicht. Aber das ist nicht die Wahrheit dieser Diskussion, sondern die Wahrheit ist, es wird immer eine Schuldenbremse geben. Es gab sie auch immer in Deutschland. Die Frage ist nur, wie sie gestaltet ist. Das heißt, wir reden über eine Reform der Schuldenbremse, eine weniger restriktive Form. Das heißt, wir werden immer mit unserem Geld haushalten müssen in irgendeiner Form. Ja, und das heißt, wir können es nicht ewig rauswerfen auf alles Mögliche, was wir machen wollen. Und je nach Diskussionslage wollen wir ja immer alles machen. Wir wollen ja quasi so wie die USA sein und wie China, was wir aber nicht sind, weil wir viel zu wenig Leute sind. Sondern wir müssen uns halt konzentrieren. Und die Schuldenbremse daher sinnvoll zu gestalten, ist, glaube ich, sehr wichtig, weil sie uns dann hilft, diese Konzentration auch vornehmen zu können. Aber wir müssen halt manche Sachen auch regeln. Also das war so das Hauptthema Inflation und USA und mit Blick auf Deutschland. Ich finde es im Grunde, um dann das nochmal zuzubinden, erstaunlich, wie blind die Demokraten auf diesem wirtschaftlichen Auge waren. Und was Migration betrifft, also da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, aber es gibt halt in den USA dieses Sentiment, dass es so nicht weitergeht. Und das ist sehr emotional dort. Was mich halt wundert ist, obwohl es ja dieses Grundsentiment gibt, dass beide Parteien sich da irgendwie dann teilweise selber im Weg stehen, aus irgendwelchen Überlegungen und unsere Maßnahmen blockieren, die dem etwas beitragen und dann am Ende machen sie wieder so welche Überschusshandlungen, wo es dann noch krasser werden könnte. Also wenn Trump von Massdeportationen spricht, dann fällt das halt eben landesweit in eine nicht abgeneigte Stimmung und da reden wir dann später noch drüber, hat aber auch ziemliche Konsequenzen.
Die Harris-Kampagne, die haben ja immer wieder, wie du sagtest, auch so hier mal eine Maßnahme, da mal eine Maßnahme im Wirtschaftlichen angekündigt. Sie haben aber immer dieses Vibe-Thema und das auch ein bisschen von der Wirtschaft losgelöst gemacht. Und was Trump halt gemacht hat, ist, dass er dieses Wirtschaftsthema und die damit einhergehenden Emotionen, und darum geht's halt, also Inflation löst halt Abstiegsängste aus, der hat's halt auf einer emotionalen Ebene angesprochen und die Demokraten auf so einer sachlichen, und da kommt dann halt die emotionale Ebene besser an.
Zumindest aktuell, ja. Also man kann das ja auch ganz ruhig betrachten. Also ihr habt die Wahl, will ich damit sagen.
Ja, aber halt nicht in einem 8-Sekunden-TikTok. Auf der Ebene, da habe ich höre ja gerne diesen Pod Save America, und da war schon auch so die eine der großen Nachwahlanalysen, dass einfach die Republikaner auf dieser Alternativmedia-Ebene, also vor allem TikTok und so, aber auch Podcasts, sehr, sehr viel besser waren, weil Trump halt einfach in diese ganzen Podcasts, die alle ihre eigene Community hatten, gerannt ist und da seinen Zweck verkündigt hat und das halt Demokraten nicht konnten, und da bist du halt immer dann gleich eher auf so einer emotionalen Ebene. Ich möchte mir zunächst auch nochmal eine bestimmte Wählergruppe angucken, die jetzt bei der Trump-Wahl wichtig war, und zwar die jungen Männer, weil die jetzt sowohl in Amerika, aber wir haben es auch sehr schockierend bei der Europawahl gesehen, fast noch krasser, eine starke Tendenz nach rechts gezeigt haben. Und dort hier in Europa jetzt die AfD, in Amerika die Republikaner einfach sehr stark gewinnen. Ich denke, bei dieser Gruppe gibt es noch ein bisschen andere Punkte zu analysieren. Das Thema Wirtschaft, du hast es gemeint, auch mit Arbeitslosigkeit, die diese Gruppe betrifft, spielt hier sicher eine Rolle, wobei die Gruppe auf der anderen Seite jetzt vor allem in Europa ja mit dem Fachkräftemangel sich eigentlich mal um Arbeitslosigkeit keine Sorgen machen muss. Ich denke, eine ganz andere Motivation ist hier, dass in dieser Wählergruppe das Thema Beziehung und Familiengründung die zentrale Lebensfrage ist und das auch durchaus dann ein politisches Verhalten herbeiführt. Es ist zum einen die Angst vor dem Feminismus und die Angst vor der Dekonstruktion von Geschlecht. Das sind die zwei Punkte, die auch von linken Parteien sehr stark, oder zumindest kommt es dann immer so rüber, sehr stark ins Zentrum gerückt werden. Zwar bei den Demokraten ein großes Thema. Hier in Deutschland sind es vor allem die Grünen, die damit assoziiert werden. Klar sagt man das dann aber in Umfragen nicht. Also man sagt dann nicht, ich habe jetzt Trump gewählt, weil ich irgendwie keine Freundin finde, sondern man sagt, dass es halt um die Wirtschaft geht und um Inflation und so, weil ja, gibt man irgendwie ungern zu sowas. Diese Angst rührt aus meiner Sicht aus zwei größeren Linien, die wir seit längerer Zeit beobachten. Das ist zum einen mal die zunehmende wirtschaftliche Unabhängigkeit von Frauen. Früher gab es diese Rollenverteilung, Mann ist Versorger, Frau macht halt Familie, Frauen haben keine Bildung, Frauen haben auf dem Arbeitsmarkt wenig zu melden, brauchen aber ja trotzdem ökonomische Sicherheit. Und das hat dann die Frauen in die Zwangslage versetzt, sich einen Mann suchen zu müssen. Es war einfach nicht möglich, als Frau als Single zu leben. Und es hat dazu geführt, dass Frauen dann auch durchaus Kompromisse eingehen mussten bei der Partnerwahl, die sie ansonsten vielleicht heute nicht mehr eingehen müssten. Und man wusste dann auch andersherum als Mann, was man tun muss, wenn man eine Familie gründen will. Nämlich, man braucht vor allem als erstes mal einen guten Job. Und das war dann, damit hatte man dann schon sehr viel erreicht. Das heißt, man hatte etwas, wo man klar darauf hinarbeiten konnte, wo man relativ klar wusste, was zu tun ist und hat dadurch dann auch sein Familienglück damit absichern können. Die zweite Linie, die es in der Gesellschaft heute gibt, ist die neue Definition von Männlichkeit, nämlich diese sehr, ich will es mal klassisch nennen, so Männlichkeit verstanden als Dominanz, Kraft und emotionale Kälte, was man dann irgendwie mit so Rittern und so Heldengeschichten und sowas so ganz entfernt irgendwie assoziiert. Das gilt heute als toxisch. Das ist aber eine Männlichkeit oder ein Männlichkeitsbild, mit dem sehr viele junge Männer heute aufgewachsen sind, weil sie das so aus ihrer Eltern- oder Großelterngeneration noch mitbekommen haben. Und es bedarf jetzt durchaus einer Anstrengung und Zeit, sich heute neu als Mann zu definieren und sich als Mann über dieses klassische Männlichkeitsbild hinaus zu definieren. Es gibt in dem Bereich auch wenig Vorbilder, also so für emanzipierte Frauen ist ja Taylor Swift ein sehr großes Rollenvorbild, weil sie genau diesen Lebensstil vorlebt. Ein Äquivalent hier auf der Männlichkeitsseite gibt es in diesem positiven Sinne leider nicht. Es gibt dann die Negativbeispiele, die in diese Ecke gehen, wie ein Andrew Tate oder sonstige rechte männliche Influencer. Wie heißt dieser eine da, der in Deutschland immer rumrennt mit der Glatze?
Da gibt es ein paar.
Ja, der eine, der immer mit seinen Kryptos, keine Ahnung. Da kommen dann auch so ein paar so Subkulturen zusammen. Da kommt dann so diese bisschen Pyramiden-Marketing-Ecke, da kommt diese Krypto-Ecke, da kommt diese Männlichkeitsecke, alles irgendwie zusammen, weil ja auch eines dieser Männlichkeitsbilder, wie gesagt, ist einen Job haben und viel Geld haben. Und diese Krypto-Bros, die versprechen ja vor allem dann sehr schnell sehr viel Geld zu haben. Dort wird dann auch dieses Männlichkeitsbild als Schlüssel für Beziehung und Familienglück versprochen. Die Aussage im Kern ist dann, wenn du keine Freundin hast, dann bist du nicht männlich und zwar in deren Verständnis nach nicht männlich genug. Das Problem ist dann aber, dass diese Art von kultivierter Männlichkeit nach außen dann eher unattraktiv wirkt und man dann schnell in so einem Teufelskreis ist und dann denkt, ach, ich bin einfach noch nicht männlich genug und dann immer weiter da reinkommt. Da haben wir jetzt genau die Verwebung mit der Politik, dass jetzt auch diese rechten, also in einem politischen Sinne rechten Influencer, ein Aus des Feminismus und ein Aus der Gender Awareness versprechen. Sie sagen dann halt, das wird einfach, also man gucke sich die Wahlplakate der AfD an, so mit glücklicher Familie, alle blond, Frau in der Küchenschürze und so weiter. Ich finde diesen Mikrokosmos extrem interessant. Es ist so eine Mischung, ich habe es gesagt, aus fadenscheinigen wirtschaftlichen Versprechungen, so in Richtung Pyramidenmarketing. Es ist eine politische Ecke, weil es sehr schnell dann auch ins Rechte, also auch ins ausländerfeindliche Eck geht. Es ist viel auch so um diese Fitnesskultivierung. Also man findet über verschiedene Ecken und verschiedene Lebensbereiche Zugang zu diesem Mikrokosmos, wobei es leider eigentlich kein Mikrokosmos mehr ist, da er doch relativ stark verbreitet ist. Es ist was aber immer im Privaten stattfindet. Also das findet vor allem über Social Media statt. Das findet viel auch in den USA auch und hier auch viel über Podcasts statt. Ich habe schon gesagt, da ist man halt gleich an dem Punkt, dass Podcast, den höre ich halt alleine mit meinen Kopfhörern, wenn ich spazieren gehe. Das ist nichts, wo ich vielleicht Küchentisch den Fernseher laufen lasse, wie ich dann die Tagesschau oder in den USA meinetwegen Fox News oder sowas schaue, sondern es ist was immer sehr Privates. Und das ist dann eine Situation, wo deutsche Rechte hat es mal gesagt, wir haben die Möglichkeit, die Gehirne von allen Leuten zu beeinflussen, weil man immer diesen Zugang hat in diesen privaten Situationen und dort dann die Leute auch einfach zuballern kann. Führt dann auf der anderen Seite dazu, dass man sich auch im Freundeskreis dann über diese Themen nicht so austauscht, weil es vielleicht auch unangenehm ist, aber sie dann trotzdem prävalent sind, weil sie immer im Privaten dann stattfinden. Diese Gruppe von Influencern, Politikern, sprechen vor allem oder auch diese Form von Politik, die dann letzten Endes bis hoch zum Präsidenten geht, heißt vor allem niedere Instinkte ansprechen. Es geht nicht mehr um Fakten wie Mindestlohn oder Rente oder Immobilienpreise, sondern es geht um eine sehr diffuse Angst, also nicht so sehr um eine Angst, die auf etwas Spezielles gerichtet ist, sondern so eine existenzielle Angst und daraus resultieren dann auch um Hass auf andere Gruppen, weil der Ausländer ist dann nicht mehr nur der, der den Arbeitsplatz wegnimmt, sondern für das Leben dieser Gruppe vor allem ist der Ausländer dann halt auch der, der die Frauen wegnimmt. Da hat man dann ein sehr schönes Feindbild gezeichnet, auf das man dann losgehen kann und an dem man dann seinen Hass abarbeiten kann. Das Problem ist jetzt, ich habe es gerade auch im Zusammenhang mit Wirtschaft schon mal gesagt, dass Harris jetzt vor allem diese Fakten anspricht. Sie spricht den Mindestlohn an, sie spricht Immobilienpreise an und Trump spricht halt diese Emotionen an. Und wenn wir in einem Bereich sind, der vor allem über Emotionen funktioniert, natürlich resonieren dann bei mir die Botschaften, die auf dieser emotionalen Ebene kommen, besser als die Faktenbotschaften. Und die große Frage und was mir dann wirklich auch Angst macht, ist, dass mir unklar ist, wie man dagegen Wahlkampf machen kann. Das ist ein Problem, das die Demokraten hatten. Das ist ein Problem, das die linken Parteien in Europa jetzt während der Europawahl das erste Mal so wirklich gesehen haben, weil es da in dieser jungen Männerwählergruppe diesen krassen Rechtsruck gab. Und das ist ein Problem, das wir ganz massiv jetzt im Bundestagswahlkampf haben werden und auch in Zukunft. Ich finde, das ist was, was deutlich stärker diskutiert werden müsste. Dieses Familiengründungsthema findet zwar dann oft auch kurz mal Erwähnung in so politischen Diskussionen, wird dann aber so in einem Satz abgefrühstückt, anstatt dass man da wirklich tief reingeht. Was auch zu einem gewissen Grad natürlich verständlich ist, weil man dann schnell an so Themen wie Beziehung und Sexualität ist, was man dann irgendwie vielleicht in der Phoenix-Runde ein bisschen unangenehm ist, das zu diskutieren. Aber es hilft halt leider nichts, weil es aus meiner Sicht nicht nur ein Nebenthema ist, als dass es momentan behandelt wird, sondern zumindest, wenn man diesen Rechtsruck in der jungen männlichen Community aufhalten möchte, ist es das zentrale Thema, das man angehen muss und wo man sich fragen muss, okay, wie kann man dagegen Wahlkampf machen? Das dazu. Dann möchte ich jetzt noch kurz auf die Auswirkungen in den USA und in Europa eingehen. In den USA ist unklar, ich möchte mir jetzt nicht drüber auslassen, was für Auswirkungen das jetzt auf die Gesundheitsversorgung und die Krankenversicherung haben wird, auf den CHIPS Act und auf den IRA, also den Inflation Reduction Act, weil das alles noch ein bisschen unsicher ist. Ich denke, eine Auswirkung werden wir ziemlich deutlich sehen werden und das ist, dass es ein Brain Drain geben wird, vor allem verursacht auch durch diese gesellschaftlichen Gesetze wie auch das Abtreibungsrecht, was jetzt nochmal in vielen Staaten dann, weil es auf Staatenebene, wenn das so kommt, wie Trump es versprochen hat, dann auf Staatenebene angesiedelt sein wird und kein Bundesgesetz mehr sein wird, dann in vielen Staaten eben ein sehr drakonisches Abtreibungsrecht gilt. Ich denke, dadurch werden wir einen Braindrain, also eine Abwanderung vor allem von Hochqualifizierten sehen, der zunächst mal dann innerhalb von diesen Bundesstaaten weggeht vom Land in die Städte, weil die dann tendenziell eher links sind und dann aber auch zwischen den Bundesstaaten, also es wird eine Bewegung dann von den roten in die blauen Bundesstaaten geben, vor allem eben für junge Menschen, man ist da deutlich mobiler und es ist halt trotzdem noch, also in Europa ist es ist in den USA deutlich einfacher innerhalb von Bundesstaaten umzuziehen wie in Europa. Wir haben halt, obwohl wir eine Europäische Union haben, trotzdem dann noch Ländergrenzen. Das nur kurz zu den USA. Insgesamt ist mir immer wichtig zu betonen, dass man Trump
glauben muss. Also das war einer der größten Fehler bei der ersten Wahl. Man hatte damals gedacht, ah ja, der sagt es nur, das meint der alles nicht so und es kommt dann doch nicht so schlimm. Das hat sich jetzt auch zum Teil wieder gezeigt, dieser Abwehrmechanismus, der ja auch verständlich ist, wenn man auch Angst hat, dass man es tatsächlich dann nicht verhindern kann, dann redet man es sich schön. Aber wenn Trump sagt, es muss nur einen Tag der Wut geben und dann wird es keine Ladendiebstähle oder keine Ladendiebe mehr in den USA geben, dann meint der das ernst. Also der hat dann wirklich so eine Art Pogrom im Kopf. Und das sagt er nicht so, sondern das meint er wirklich. Und da möchte ich nochmal eindringlich davor warnen, ihn da nicht beim Wort zu nehmen. In Europa werden wir als erstes mal jetzt vor allem auch im Zusammenhang mit dieser Ampelauflösung und dem jetzt stattfindenden Bundestagswahlkampf eine neue Art sehen, wie Wahlkampf gemacht wird. Wir haben in Europa und in den USA überhaupt global ein, ich nenne es das Paradox der globalen Linken, nämlich, dass sie auf der einen Seite linke Parteien für Einwanderung und für Sozialpolitik einstehen, sich auch sehr als die Parteien von Einwanderungscommunities und von Minderheiten verstehen, dass sie auf der anderen Seite eine sehr progressive Wertpolitik, wenn es gerade um Abtreibungsrechte beispielsweise, um gleichgeschlechtliche Ehe und sowas geht, das aber auch so als ihren großen definierenden Politikbereich sehen. Wir das Problem sehen, dass sowohl Einwanderungscommunities als auch Menschen mit niedrigeren Einkommen tendenziell eher wertkonservativ in ihren Einstellungen sind. Das heißt, es ist für die linken Parteien dann schwierig, in diesen Wählergruppen noch anzukommen, weil sie eben mit dieser Wertpolitik, die für sie vermeintlich so definierend ist, nicht mehr ankommen. Das haben wir in den USA jetzt ganz massiv gesehen mit dem Latino-Vote. Das sehen wir in Deutschland sehr stark, weil in türkischen Communities die CDU traditionell sehr stark ist, was erstmal kontraintuitiv erscheint. Aber das ist ein Problem, mit dem linke Parteien umgehen müssen, ja, wo man sich fragen muss, wie kann man aus diesem Paradox herauskommen. Speziell der Wahlkampf wird sich vor allem oder die Auswirkungen werden vor allem bei der CDU meiner Meinung nach sichtbar werden, weil die CDU und die CSU vor allem auch schon in der Vergangenheit sehr auf Buddies mit den Republikanern gemacht haben. Also wir erinnern uns damals, ich glaube, der war Herr Dobrindt und ist damals dann mal nach Florida und hat sich mit dem Ron DeSantis, der jetzt zwar in der Republikanischen Partei keine große Rolle mehr spielt, der damals aber so als der neue Trump galt und ein extrem rechtes Politikbild hat. Mit dem hat sich dann Dobrindt ablichten lassen und ja, die rechten Republikanern sind so ein bisschen zum Vorbild der CDU-CSU geworden. Auch in der Art und Weise, wie Wahlkampf gemacht wird, in der Art und Weise, wie kommuniziert wird. Und da habe ich schon ein bisschen Angst davor, dass wir hier einen sehr viel populistischeren, einen nochmals deutlich rechteren, einen vor allem sehr weniger faktenbasierten Wahlkampf von Seite der CDU-CSU sehen werden. Das ist aus meiner Sicht die erste Auswirkung, die wir hier in Europa, speziell Deutschland, ganz deutlich spüren werden, weil diese Art der Politik jetzt einfach eine Bestätigung gekriegt hat, ein so funktioniert's und dadurch wirklich nochmal Aufschwung genommen hat. Politisch, wir sagen dann immer, wir müssen etwas ändern, wir müssen uns darauf einstellen. Dabei bleibt es dann meistens, es wird dann nie so genau gesagt, okay, was müssen wir jetzt eigentlich ändern, wie müssen wir uns auf diese Trump-Präsidentschaft einstellen. Der aktuellste Politikbereich ist hier sicher die Verteidigungspolitik, da wir uns relativ sicher jetzt darauf einstellen müssen, dass es weniger Engagement der USA in Europa und innerhalb der NATO geben wird. Also es ist davon auszugehen, Trump, der sieht sich ja als großen Dealmaker, dass er versuchen wird, Putin einen Deal zu machen und dafür Zelensky zu relativ harten Zugeständnissen zwingen wird. Und darüber hinaus müssen wir als Europa jetzt erstens uns überlegen, wie positionieren wir uns dazu und wie organisieren wir langfristig Verteidigungspolitik auch ohne die USA. Und ein weiterer Bereich neben dieser Ukraine und europäischen Verteidigungspolitik ist die USA-China-Konfrontation. Diese Konfrontation wird weitergehen. Keiner weiß, in welche Richtung das geht, wird es weiter bei einem Handelsstreit werden. Es kann aber auch bis zu einem bewaffneten Konflikt um oder in Taiwan gehen. Auch hier müssen wir uns als Europa überlegen, wie positionieren wir uns? Dafür müssten wir uns Szenarien überlegen, die realistisch sind, entlang dieser Stufen einer Eskalation. Dann auch wirklich für jedes Szenario sich überlegen, okay, wie verhalten wir uns, wenn das eintritt? Und leider sehe ich das in dieser Form nicht. Vielleicht wird das ja gemacht, sowas wäre dann sicher auch geheim. Aber es ist wirklich fragwürdig, wie viel wir hier auch aus dieser Ukraine-Katastrophe gelernt haben. Wir haben dort gesehen, dass wir als Europa, vor allem auch als Deutschland, kalt erwischt wurden. Ich bezweifle jetzt mal, dass wir hier eine 180-Grad-Wendung gemacht haben und jetzt plötzlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Neben der Verteidigungspolitik, der zweite wichtige Bereich ist die Wirtschaftspolitik. Im Bereich Wirtschaftspolitik gibt es von Trump eigentlich immer die Aussage Buy American, und das heißt dann im Umkehr Zölle auf alles, was von außen kommt, und kein Freihandel. Für die deutschen Unternehmen hat das dann die Konsequenz, dass sie Produktion für Güter, die sie in die USA verkaufen möchten, auch in die USA verlagern werden. So viel aus meiner Sicht zu den Auswirkungen in Europa.
Dann kommen wir mal zu der großen Frage, was ist eigentlich das, was uns am meisten beschäftigen könnte in der Zukunft? Weil wir haben ja sehr viel Diskussion über Zölle und wie schlimm das alles ist mit den Zöllen. Und ich habe mal reingeguckt, was eigentlich wie ist. Da sind jetzt ein paar Zahlen drin. Wir werden das verlinken. Und das ist eine Rechnung des Peterson Institute for Economics. Auf Seite 20 findet ihr dann so eine Übersichtstabelle. Ich gucke mir das nochmal in Ruhe an und gegebenenfalls stelle ich die Zahlen nochmal einzeln dann in die Shownotes. Wie bei den VW-Zahlen damals. Das war, glaube ich, ganz sinnig, damit man dem einfacher folgen kann. Wir haben sehr viel über Zölle geredet. Für mich ist ein ganz anderes Thema das große Thema. Die Massendeportation. Und in den USA, wie gesagt, ich glaube, die meinen das grundsätzlich ernst. Da gibt es schon seit Monaten jetzt immer mehr Überlegungen und Arbeiten, wie man das am besten bewerkstelligen könnte. Und ja, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass das nur so dahingesagt ist, sondern dass man da was sehen wird. Und wir sollten also davon ausgehen, dass es irgendwie passiert. Vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass das Ganze ja nicht nur etwas ist, was man so sagt, sondern dass da auch eine gewisse Ideologie ausgelebt wird, die dahinter steht. So, zugleich freut man sich auch beispielsweise gerade in Indien, da hat Trump durchblicken lassen, dass Menschen, die einen College-Abschluss in den USA machen, auch eine Green Card bekommen sollen, damit sie dann, wenn sie da was gelernt haben, das dann auch gleich in den USA umsetzen. Es gibt auch so ein paar Sachen, die vielleicht gar nicht so erwartbar waren, weil das habe ich jetzt auch erst im Rahmen der Amtsübernahme vernommen. Und das Peterson Institute for Economics hat sich mal angeschaut, wie so die Deportation, wie auch die Zölle, aber auch aus der FED im Sinne von Unabhängigkeit aussehen würden. Ich will mich jetzt an der Stelle mal auf die wahrscheinlichsten Dinge konzentrieren, das heißt die Deportation wie auch die Zölle. Und das wurde dann immer unterschieden zwischen einer leichten Variante und einer harten Variante bei den Deportationen. Das heißt, kleinere Deportationsaktionen sind 1,3 Millionen Menschen. Das lehnt sich an das an, was Eisenhower damals schaffte. Und die großen Deportationen definiert man bei 8,3 Millionen Menschen, die dann aus dem Land befördert werden. Und das vermutet, oder die Zahl basiert auf der Arbeiterschaft unter den 20 bis 30 Millionen Illegalen, von denen Trump sprach. Er hat dann in diversen Reden das thematisiert und da fiel die Zahl. 8,3 Millionen gelten aber als arbeitend. 1,3 Millionen entsprechen einer reduzierten Arbeiterschaft um 0,8%, und in 2025 würde sich das mit einem Abschlag im BIP von 0,2 Prozentpunkten negativ auswirken, bis 2028 damit 1,2 Prozentpunkten. Und das ist ein dauerhafter Verlust. Also das ist nichts, was dann einfach mal so wiederkommt, weil die Leute sind ja weg. Der Inflationsbeitrag in 2025 beträgt 0,35% und in 2026 0,54%. Bis 2028 reden wir dann über 1,5% Inflationsbeitrag in dem Szenario, ne? Also das ist die leichte Deportation. So, im Falle der Deportation von 8,3 Millionen Menschen haben wir ein dauerhaft niedrigeres BIP von 7,4% bis 2028. Also man nimmt dabei ein Wachstum von 1,9% per anno an und das würde dann sozusagen komplett gefressen. Na, ob dann wirklich da noch ein Wachstum ist, das sei mal dahingestellt. Die USA würden in dem Szenario aus heutiger Sicht also Nullwachstum haben. Inflationsbeitrag liegt bis 2028 bei 9,1%. Also auch nicht gerade wenig. Liegt auch ein bisschen daran, dass da ja Arbeitsplätze rausgehen, die ja etwas erledigen, was der Amerikaner in Anführungszeichen nicht erledigen möchte oder kann oder nicht für den lohnen will. Und dann müssen dann halt die Löhne entsprechend ansteigen. Und das betrifft vor allen Dingen die Farmer, die dann, ja, was weiß ich, den Kohl ernten lassen und so weiter und so fort, ne? Und Nahrungsmittel ist ein guter Hebel, die steigen dann entsprechend stark. Ich würde mal vermuten, dass dann in der Folge bei steigenden Lebensmittelpreisen auch die Restaurantbranche ziemlich unter Druck geraten würde. Also ich würde diese Zahlen grundsätzlich mit einer gewissen Vorsicht genießen, aber ich würde sie auch nicht im Positiven als gesetzt ansehen, ne? Also das kann auch sein, dass das härter reinhaut. Liegt auch vielleicht ein bisschen daran, wie es gestaltet wird, das Ganze, und wie schnell es sich vollzieht. Also wenn der Trump jetzt wirklich im Januar gleich loslegt mit den Deportationen und die gleich alle rausschmeißt, wie auch immer er es hinkriegen will, also dann wird es natürlich einen größeren Einfluss haben, als wenn sich das jetzt über die Jahre erstreckt. Zur Erinnerung, auch unter Trumps erster Amtszeit wurde weniger deportiert als unter Obama. Also man kann natürlich auch drauf spekulieren, dass es alles nicht so schlimm kommt. So, und in dem Sinne dann zu den Zöllen. Das ist ja das, was wir medial immer am meisten diskutieren, weil wir auch das Gefühl haben, das betrifft auch irgendwie dann uns ab einem gewissen Punkt. Und ja, die Zölle haben, kann man sagen, einen wesentlich geringeren Einfluss auf das BIP und die Inflation. Und da gibt es zwei Varianten, die man so rauslesen kann aus Trumps Reden. Variante 1, 10% Zoll auf alles, auf alle Importe, die da kommen, egal von wem. Da haben wir dann einen Inflationsbeitrag bei fehlender Vergeltung von 0,8 Prozentpunkten bis 2028 und 1,8 Prozentpunkten bei Vergeltungsmaßnahmen. Also wenn dann alle sagen, wir hauen da zurück. So, dann die zweite Variante, 60% auf alles aus China. So, und das ist interessant, ne? Da sagen viele Leute, das ist doch viel heftiger als die 10%. Der Unterschied ist aber natürlich, 60% auf China bedeutet nicht 10% auf alles, ne? Und dieses Szenario hat dann entsprechend 0,7 Prozentpunkte Inflationsbeitrag ohne Vergeltung. Na, das ist 0,1% weniger als bei 10% auf alle Importe. Und mit Vergeltung sind es 1,1 Prozentpunkte bis 2028. Also da merkt man schon einen ganz starken Unterschied von 0,7 Prozentpunkten Beitrag, weil China eben halt doch nur einer von vielen ist, auch wenn er sehr stark ist. Ne? Und Variante 2, also die China-Variante, wird wahrscheinlich 0,2% des BIPs kosten. Also da kann man auch immer sagen, das ist noch irgendwo erträglich, verträglich, im Gegensatz zu den Deportationen. Und wir können jetzt natürlich viel rumrätseln, wie realistisch diese Modelle sind. Ich würde da immer zur Vorsicht mahnen. Ich finde es aber eine ganz gute Indikation. Einerseits, weil das so ein bisschen den Kopf gerade rückt. Zölle, ja, ist nicht nice, aber ist jetzt auch nicht so das Megaproblem. Es wird nur mal sehr stark diskutiert. Und ja, wenn wir in Deutschland 1% des BIPs verlieren sollten am Ende, ist das hart, aber das ist irgendwo, kriegen wir das noch gewuppt. So, wenn allerdings in den USA da auf einmal wirklich das BIP quasi auf Nullwachstum schrumpft in der Gesamtrechnung, weil die da einen Haufen Leute raushauen, dann wird das auch massiv die Nachfrage nach europäischen und auch deutschen Waren beeinflussen. Und dann reden wir da schon, glaube ich, drüber, ob das Ganze nicht wesentlich merklicher wird. Also die USA ist aus deutscher Sicht der größte Handelspartner, den wir haben. Das ist vor China aktuell. Und wenn da der Wachstumsmotor stottert, dann, ja, dann merken deutsche Firmen das sehr schnell. Selbst dann, wenn sie in den USA produzieren, weil fehlende Nachfrage ist immer fehlende Nachfrage, ne? Das andere, was die Deportationen betrifft, ist vielleicht die Überlegung, eine von Trumps Wählerschaft sind die Farmer. Die sind sicherlich nicht davon begeistert, wenn sie dann auf einmal ihre illegal Beschäftigten nicht mehr anstellen können. Ne? Also da ist vielleicht die Frage, ob man das noch irgendwie hinkriegen kann, dass Trump das Ganze abfedert oder weniger intensiv umsetzt. Das müssen wir einfach zuwarten und abwarten. Daher an der Stelle erstmal nur der Hinweis, wenn, dann sind Deportationen unser Problem. Zölle vielleicht auch, aber erst die Kombination würde das problematisch werden lassen. Vielleicht noch ein ganz kurzes Wort zur Schwächung der Fed. Also wenn die Fed ihre Unabhängigkeit verliert, dann geht das Peterson-Institut da von über 10% Inflation aus. Ich kann da schwer nachvollziehen. Es wird halt auch da dann wieder dran liegen, was genau die Fed macht. Ja, also wo die Zinsen hinbewegt und so weiter und so fort. Also ich finde, das ist so ein bisschen Raterei. Das müssen wir einfach abwarten, aber das ist natürlich auch vom Marktvertrauen her sehr heiße Kiste, wo ich auch sagen würde, da gibt es eine eher geringe Chance auf Umsetzung. Soweit zu den USA. Und damit wären wir beim letzten Thema, dem Ampel aus. Wir haben da gar nicht so viel zu sagen. Ich glaube, am Ende kam das Ampel aus jetzt nicht wirklich überraschend als Tatsache, sondern vielleicht eher in seiner Schnelligkeit. Da hätte man gedacht, die eiern da noch länger rum, weil sie ja eh schon die ganze Zeit rumeiern. Und wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, hat die FDP ja schon ständig mit dem Ampel ausgedroht oder irgendwelche Politiker von der FDP. Kann man auch wieder drüber streiten, ob das bedeutet, die gesamte Partei und so weiter. Aber es hing in der Luft. Und wir haben ja im Podcast auch schon länger auf die Schuldenbremse geschimpft. Ja, dass die jetzt dann der Auslöser war. Ich glaube, hier kommt alles zusammen. Worauf wir, glaube ich, achten sollten, gerade in Sachen Schuldenbremse und Neuwahlen, ist, also wenn es dumm läuft, gewinnen AfD und BSW eine Sperrminorität im Bundestag, die verhindern könnte, dass man zum Beispiel seitens der Union eine Schuldenbremse umbaut. Und wenn, dann könnte es sein, dass da sehr hohe Kosten aufgerufen werden. Ne? Also mal so als ausformuliert, wenn da die Union dann hingeht und sagt, na, liebe BSW, wir wollen jetzt die Schuldenbremse umbauen, weil wir der Ukraine Waffen schicken wollen. Wie findet ihr das? Macht ihr mit? Dann sagen die nein. Das heißt, das ist keine schöne Aussicht. Und mit der sollte man wirklich, glaube ich, rechnen. Das heißt, wenn wir da jetzt an die Themen rangehen, sollte man sich seitens der Politik sehr genau überlegen, ob man gewisse Sachen nicht einfach jetzt vom Tisch räumt, weil es gibt einen Grundkonsens zwischen Union und SPD, aber auch den Grünen. Die Union tut sich nur sehr schwer damit, den auszuformulieren. Das mag Wahltaktik sein, aber man sollte da rangehen aus meiner Sicht. Und wenn man da rangeht, sollte man es auch richtig machen und nicht wieder nur so ein Reförmchen, wo man dann so minimal als Kompromiss, der im Grunde nichts wirklich hilft. Also wenn, dann muss es richtig sein. Wir sehen ja nun, dass diese sehr konkreten Zahlen, die in der Schuldenbremse drinstehen und diese sehr klaren Definitionen, dieser sehr enge Rahmen, der halt dann auch dazu geführt hat, dass Politik nicht mehr einigungsfähig ist, ne? Dass sie sich verhakt und damit auch den Wohlstand des Landes gefährdet. Und das kann eigentlich nicht im Interesse von Friedrich Merz sein, ebenso von wenig von Olaf Scholz oder Robert Habeck. Also da muss man irgendwie zusammenkommen. Diese kombinierte Gefahr, ne, der Minorität der radikalen Parteien, Verhaken der Regierungsparteien, schwierige Gesamtlage. Ich glaube, da kann man sagen, da muss der Scholz sich bei der Zeitschiene für die Wahl bewegen und dann einigt man sich auf was Sinnvolles. Aber gut, das werden wir alles sehen. Es gibt ja noch andere Themen wie kalte Progression und so weiter, die dann auch alle zum Jahreswechsel noch irgendwie beschlossen werden müssten. Ich glaube, Friedrich Merz will jetzt auch nicht dastehen und sagen, ja, ich habe die kalte Progression verhindert, dass die angepasst wird zu euren Gunsten. Also das kann es ja auch nicht sein. Was dann kommt, ich weiß es nicht. Ne? Also die Union hat so ein paar Sachen rausgehauen über Carsten Linnemann in einem FAZ. Interview, wie sie denn die benötigten Gelder zusammenkratzen möchte, ohne die Schuldenbremse anzufassen. 10 Milliarden will er beim Bürgergeld in seiner jetzigen Form sparen, 10 Milliarden will er durch eine strengere Migrationspolitik sparen, 1% Wirtschaftswachstum soll 12 Milliarden bringen, dann sind wir bei 32 Milliarden und die restlichen 18 Milliarden soll es einfach so vom Himmel regnen durch Restposten, also Gelder, die nicht abgeflossen sind aus Programmen. Klingt wild. Ne? Also die 10 Milliarden beim Bürgergeld will er unter anderem dadurch zustande kriegen, dass er Menschen, die arbeiten können, aber nicht wollen, die Sozialhilfe entzieht. Weiß ich nicht, ganz entziehen geht meines Erachtens nicht, aber bitte. Angeblich sei das eine sechsstellige Personenzahl, also mindestens 100.000. Das hatten wir ja schon mal, diesen Streit in der Öffentlichkeit. Ich kenne da eher Zahlen im Bereich von unter 50.000, um es mal noch mit einer hohen Zahl zu benennen. Es gibt aber auch 12.000, 13.000 und so weiter. Also man weiß es nicht wirklich hundertprozentig, aber 100.000 und mehr ist auf alle Fälle eine optimistische Annahme. Der Punkt ist aber auch, es gibt halt Grenzen des Geldentzuges, die im Bundesverfassungsgericht dann auch wieder definieren wird. Wenn der Linnemann dann halt dahin gehen will, ja gut, dann gehen wir halt auch dahin. Und dann wird es halt wieder alles gerichtlich angefochten. Dann sind die Gerichte überlastet, haben mehr Kosten. Beamte müssen sich mit dem Blödsinn beschäftigen, können sich nicht um andere Sachen kümmern, muss man dann mehr Beamte einstellen oder erledigen die dann wichtigere Dinge nicht und so weiter. Also man kann sich da sehr viel fragen, ist alles nicht so gut durchdacht, finde ich. Ne? Und das Gleiche bei der Migrationspolitik, wo wir ja sehen, Grenzkontrollen bringen mehr Aufwand und weniger wirtschaftlichen Durchsatz, kostet halt erstmal Geld. Ja. Und alles, was die Union da plant, hat im Grunde damit zu tun, dass jemand mehr arbeiten muss. Also kann da nicht ganz folgen, wie da 10 Milliarden gespart werden soll. Also man kann natürlich immer rechnen, ich gebe jemandem kein Geld und dann hat man auf einmal Geld in seiner Tabelle. Nur in der Realität ist das alles immer nicht ganz so leicht. Aber gut, kann man ja alles machen und dann werden wir sehen, wie es ausgeht. Vor allen Dingen das Wirtschaftswachstum finde ich interessant. Also die höchste Projektion, die wir haben, 0,4%. Die ist schon optimistisch und er sagt 1% Wirtschaftswachstum. Selbst die FAZ hat dann gefragt, ja, wie soll das denn gehen? Dann sagt der Lindemann, naja, weil ich dann da bin. Ja, also weil die Union dann da ist und dann sind auf einmal alle positiv und dann gibt es das große Wirtschaftswachstum. So, die Union wird aber da sein dann ja im März, also selbst wenn wir Wahlen im Februar machen, das ist halt März. Und dann macht sie ihre Koalition, also April, Mai und dann ist das BIP in Deutschland da schon mal zur Hälfte gesettelt. Also wird schwierig. Also schon aus statistischer Betrachtung heraus. Aus meiner Sicht ist das alles sehr optimistisch, deswegen nochmal, der Kompromiss wäre sicherlich sinnvoll. Abschließend nochmal was Grundsätzliches zur Migrationspolitik. Aus meiner Sicht ist das ein Investitionsfeld. Das ist nichts, wo man Geld spart. Die Leute lernen nur langsam und schwer Deutsch, auch weil die Angebote fehlen. Da läuft zu viel noch auf Freiwilligenbasis und zwar vom Angebot her. Und natürlich auch von der Nutzung her. Ja, wenn du da sehr viele Ukrainer hast, die sagen, naja, der Krieg ist in 1-2 Jahren vorbei, dann gehe ich wieder zurück. Die wollen die Zeit rumbringen. Die wollen nicht Deutsch lernen und sich integrieren und arbeiten gehen und hier ein Leben aufbauen, sondern die wollen zurück in die Ukraine. Dem muss man entgegenarbeiten. Ja, und das ist Kernarbeit. Das ist nicht einfach, dass man sagt, man nimmt da Geld weg und dann tun die das schon, sondern da ist auch viel psychologische Arbeit gefragt und da ist dann auch die Frage vielleicht, was sind das für Menschen? Ja, ist das vielleicht eine alleinerziehende Mutter mit Kind, weil der Mann kämpft in der Ukraine? Ja, was machst du denn mit denen? Wenn du kein Kindergartenangebot hast, wie soll die denn arbeiten? Ja, also auch da, das ist ein Investitionsfeld. Hinzu kommt, unsere Behörden sind halt auf Abwehr gebürstet, was wiederum zur Folge hat, dass sie nicht auf Strukturen aufgesetzt sind und in Strukturen arbeiten, die Leute integrieren und aufnehmen sollen. Da werden Prozesse erschwert statt vereinfacht. Dadurch steht eine gewisse Selbstüberlastung dann wieder in den Behörden. Die Menschen sind dann wiederum von den Anforderungen, die da gestellt werden, werden oftmals überlastet. X Formulare, Vorgaben, können die alles gar nicht mehr, können die gar nicht mehr folgen. Rennen 10-mal zum Amt, weil sie was nicht verstehen und so weiter und so fort. Muss sich wieder jemand drum kümmern. Das erzeugt alles Arbeit und Verwaltung. Ja, dann haben die irgendwelche Bewegungszonen und Verhaltensvorgaben. Dann dürfen sie teilweise nicht arbeiten oder nur in bestimmten Bereichen oder müssen 9 Monate warten. Und ja, dann ändert es der Gesetzgeber dann irgendwie auf öffentlichen Druck dann doch wieder ein bisschen. Am Ende werden die Leute noch beschimpft, dass sie zu faul sind zum Arbeiten, obwohl sie es nicht dürfen. Das ist halt völliger Quatsch. Macht Unruhe in der Gesellschaft, bringt den Leuten nichts weiter. Aber da muss man halt, wenn da einer neu ins Land kommt, auch völlig überfordert, Familie im Krieg, muss man halt auch irgendwie vielleicht ein bisschen mitdenken, dass die Person ein bisschen Hilfe braucht. Also ich sag's mal so rum, mir persönlich wäre es fast schon egal, welche Form von Migrationspolitik man fährt, wenn man dann aber wenigstens die Umsetzung im Land erstmal möglichst sinnvoll gestaltet und akzeptiert, dass diese Leute da sind und darauf auch die Struktur aufbaut. Ja, also niemand sollte davon ausgehen, dass Menschen, die vor Krieg fliehen, auch nur kurzfristig bleiben. Das gibt's nicht. Es gibt ganz wenige kurze Kriege. Kriege dauern lange. Menschen bleiben. Sie verankern sich. Sie müssen selber erstmal akzeptieren, dass sie länger bleiben. Sie müssen selber erstmal akzeptieren, dass sie sich integrieren müssen, dass sie hier was aufbauen müssen. Das dauert normalerweise Jahre, aber wenn man das begleitet, geht das viel schneller. Und da muss man halt realistisch denken, auch als Land, und sich drauf einstellen. Und dann gewinnt man auch an wirtschaftlicher Kraft und hat Vorteile davon. Also in Polen arbeiten viel, viel mehr Ukrainer als in Deutschland. Und wenn man dann aber in die Zahlen guckt, naja, die haben halt auch viel, viel mehr Männer als wir. Da ist dann eher die Diskussion, sollte man die nicht in die Ukraine zum Kämpfen schicken? Weil dann würde man aber wieder Wirtschaftskraft verlieren. Auch nicht schön. Also je nach Land sind dann halt auch die Anforderungen an diese Diskurse anders. So, und wenn man aber das alles glaubwürdig tut, also diesen Part der Migration im Land, dann ist Migration als Thema in der Gesellschaft auch viel weniger eine Angriffsfläche. Wenn wir da mal anfangen würden, dann können wir über das Verhalten im Äußeren, wie wir mit den Grenzen umgehen, vielleicht viel, viel einfacher reden. So, dann als Letztes, ich empfehle den Leuten ja mal ganz gerne, das Buch von Olaf Scholz zu lesen, Hoffnungsland. Ne, hat er 2017 geschrieben, dann gab es irgendwie ein Update, in dem es kein Update gab, kurz vorm Wahlkampf, wurde einfach neu aufgelegt. Jedenfalls, da wusste der Olaf ganz genau, was nach 2015 getan werden muss, damit das alles sein gutes Ende findet. Also nur so ein bisschen hier, ein bisschen da, lief ja eigentlich alles ganz gut. So, gucken wir jetzt drauf. Genau bei dem Thema, wo er die, sag mal, größte Fresse hatte, ist er am Ende zum Getriebenen geworden, der im Grunde nichts Gescheites mehr hinkriegt. Völlig unfähig, Konzepte zu definieren, geschweige denn sie umzusetzen. Und dann am Ende prangt er vom Spiegel und sagt, er will alle rauswerfen. Ja, ich weiß nicht. Das war so der Moment, in dem für mich übrigens seine Kanzlerschaft gescheitert war. Was aber halt auch bedeutet, wenn wir so ein Migrationssystem klar und menschlich gestalten, dass es Deutschland nützt, dass es den Menschen, die hier sind, dass es die nicht nur verwaltet, dass es die halt in die Gesellschaft bringt, in den Arbeitsmarkt, dann ist das halt die Grundlage aller weiteren politischen Entscheidungen und Kämpfe. Und das würde ich halt gern mal sehen. Und stattdessen sehe ich aber, wie die AfD da die Politik von einem zum anderen treibt, inklusive Friedrich Merz, der ja alles besser machen will, wo ich aber auch nicht sehe, dass er irgendwelche Pläne hat. Und für uns ist es halt wiederum nicht nur ein rein politisches Thema, sondern auch ein wirtschaftliches, weil an der Migrationsfrage wird sich auch wirtschaftlich sehr viel entscheiden. Wenn wir als Land ständig kommunizieren, dass wir Ausländer hassen, dann kriegen wir auch keine Fachkräfte. Deutschland ist in allen möglichen Statistiken für Fachkräfte ganz weit unten. Expats mögen Deutschland nicht. Viel zu kompliziert, vor allem viel zu teuer, aber weißt du, ich kann mir in Bali oder in Thailand eine schöne Wohnung für 300-500 Euro mieten, von dort aus arbeiten. Kriegst du Visa für, ist alles kein Problem, wenn du flexibel bist. Und so eine Leute kriegst du damit nicht nach Deutschland. Die sagen sich, warum soll ich mir den Stress hier machen? Aktuell sehr viel in Spanien, Portugal, ja, wird schon wieder fast zu teuer, weil die da alle hinrennen und dann hast du das Problem, dass die Leute sagen, die Mieten steigen zu sehr in den Stadtteilen und wir wollen die raus haben. Ne? Das sind dann wieder nachgelagerte Probleme. Aber das zeigt halt, dass Deutschland aktuell im Kampf um Fachkräfte verliert und da müssen wir was ändern und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier wegkomme. So, in dem Sinne sind wir am Ende der Folge. Ich bedanke mich fürs Zuhören, euch eine schöne Zeit und bis nächste Woche. Tschüss!
Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.